Als ich im Teenageralter war, hatte ich einen sehr gläubigen Freund und wir haben einmal darüber geredet, dass er an einem Vers zu knabbern hat, den er im Römerbrief gelesen hat. Und er hat gesagt, er versteht das einfach nicht, was da steht. Und dieser Vers war, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und ich meinte, hä, das ist doch klar, was verstehst du denn da dran nicht? Ja, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, ist doch toll. Und er sagte, ich verstehe nicht, warum dann so wenig Liebe da ist. Boom, das hatte gesessen. Ich war echt beeindruckt von meinem Freund, dass er diese biblischen Aussagen so ganz direkt auf sich bezieht, ja, dass er das persönlich nimmt, dass er nicht einfach sagt, ja, das ist halt so eine Theorie, die im Idealfall gilt, aber die in der Praxis eben nie zu erreichen ist. Ne? So gehe ich manchmal mit Bibelversen um. Aber der hat das so für sich genommen und hat gesagt, das Problem ist, ich merke nichts davon, dass mein Herz überfließt von der Liebe Gottes. Und ich spürte, dass der richtig geknickt war und besorgt deswegen, weil er eben den Eindruck hatte, dass er seine Mitmenschen nicht ausreichend lieben kann. Zumindest nicht so, wie sich das seiner Meinung nach anfühlen müsste, wenn doch das Herz mit Gottes Liebe befüllt wäre. Und er dachte sich, ja, wenn das stimmen würde, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in sein Herz, dann müsste es doch viel, viel einfacher sein, den Mitmenschen Liebe entgegenzubringen. Vielleicht geht es dir ja auch manchmal so, du liest da was in der Bibel und du fragst dich, ist das wirklich so? Gilt das für mich? Erlebe ich das, was da beschrieben wird? Oder ist es halt wirklich nur dieser Idealfall, der in der Praxis nicht vorkommt? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Wäre doch toll, wenn wir das wirklich jeder so empfinden würden, oder? Wir wollen mal rausfinden, was Paulus da gesagt hat und wie er das begründet hat. Und dazu lesen wir diese Bibelstelle mal im Zusammenhang. Und sie steht eben in Römer 5 und es sind die Verse 1 bis 5 und ich nehme den Vers 8 dann auch noch dazu. Ihr könnt das hier an der Leinwand mitlesen. Da heißt es also in diesem Kapitel, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Bis dahin alles super, ne? Nehmen wir gerne so mit. Jetzt Vers 3, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Diesen letzten Vers haben wir eingangs gehört von Jürgen und das ist der Zusammenhang hier, in dem dieser Vers gegeben wird. Und wir haben auch festgestellt in dem Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, ist eine Begründung für das, was davor steht. Da wir nun gerecht geworden sind, so beginnt dieser Abschnitt. Und die beiden Kapitel davor, die handeln davon, dass die Menschen ursprünglich alle in Rebellion gegen Gott leben. Ja, dass sie sich entweder gegen Gott auflehnen oder sagen, Gott ist mir Schnuppe, ist mir piep egal. Und daher sind die Menschen vor Gott nicht gerecht. Paulus erklärt das ganz ausführlich, sondern die sind eigentlich alle schuldig. Und daher hat auch niemand Liebe von Gott verdient, sondern eigentlich mehr seinen Zorn oder seine Ablehnung zumindest. Jetzt ist es aber so, dass Gott alle Menschen liebt. Einfach, weil wir seine Geschöpfe sind. Einfach, weil er es will. Deshalb liebt er uns. Und deshalb hat er eben einen Weg geschaffen, dass wir unsere Schuld loswerden können. Ja, und ich glaube, die meisten, die hier sitzen, die wissen das auch, wie das geht, ja, dass der Mensch vor Gott gerecht werden kann und dem Gericht entgehen kann durch das, was Jesus Christus getan hat. Das hat Paulus in Römer 3 dann so formuliert, ich rede von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Also, wer an Jesus Christus glaubt und wer darauf vertraut, dass seine Erlösungstat am Kreuz auch für ihn persönlich ausreicht, der ist gerettet und der kommt nicht in das Gericht. So lautet letztlich die gute und eigentlich auch simple Botschaft. Und mit unserem Predigttext hier zeigt der Paulus dann jetzt auf, welche Auswirkungen diese erfahrene Rechtfertigung auf den Gläubigen hat. Und er zählt in diesen 5 Versen, zählt er einige Segnungen auf. Und ich habe mal versucht, ja, das irgendwie mit einem Motto zusammenzufassen: Gottes Geschenke für die Gläubigen. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, was bedeutet das für unser Leben? Er sagt, wir haben viel Grund zum Rühmen. Das bedeutet viel Grund für Jubel und Lobpreis, für fröhliches, lautes Singen, Tanzen und Hüpfen und Springen und weitererzählen. Der erste Punkt ist, wir haben Frieden, Gnade und Hoffnung. Das kommt alles vor in unserem Text. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich finde, Frieden, das hört sich doch schon ganz anders an als das Wort Rechtfertigung. Seien wir mal ehrlich, das ist irgendwie so ein sperriger Begriff. Ja? Das erinnert mich so an Juristensprache. Ja, so ein Anwalt, der würde vielleicht sich über das Wort Rechtfertigung freuen und kann was damit anfangen. Für mich klingt das irgendwie so förmlich. Und wisst ihr, du kannst einen Rechtsstreit mit deinem Nachbarn gewinnen, der dich anklagt, weil du irgendwie deinen Baum hast zu ihm rüberwachsen lassen oder weil du zu dicht an die Grenze gebaut hast, seiner Meinung nach, oder was weiß ich. Und du kannst freigesprochen werden. Dann bist du für dein Handeln gerechtfertigt. Aber das heißt nicht, dass du dann Frieden hast mit deinem Nachbarn. Das heißt einfach nur, du hast keine Schuld. Ja? Dir wird zugesprochen, keine Schuld zu haben. Aber mit deinem Nachbarn bist du wahrscheinlich trotzdem noch nicht so. Aber hier heißt es, wir haben Frieden mit Gott. Das ist noch viel, viel mehr als einfach nur, Gott klagt uns nicht an. Sondern das bedeutet, dass die Beziehung wieder in Ordnung ist. Wenn es heißt, wir haben Frieden mit Gott, dann bedeutet das, es hat Versöhnung stattgefunden. Gott erlässt uns die Schuld und er trägt uns unsere Verfehlungen auch nicht nach. Und ich finde, das ist so beruhigend zu wissen. Das ist so wohltuend. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also bei mir zu Hause ist das manchmal so, dass ich mich mit meiner Frau vertrage, aber irgendwann, Wochen später, unterläuft mir wieder irgendein Lapsus. Ich weiß gar nicht wie, weil ich ja versuche, der perfekte Ehemann zu sein. Und dann kann es passieren, dass sie das wieder hervorholt und sagt, schon wieder und damals auch und vor 3 Wochen auch. Und dass ich merke, ja, so richtig vergeben und vergessen, das ist unheimlich schwer. Aber das Tolle ist, Gott kann das. Gott kann das. Der lässt dir die Schuld und trägt die Verfehlung nicht nach. Und deshalb gehört, glaube ich, Frieden mit Gott wirklich zu den allerbesten Sachen, die es hier auf dieser Welt gibt. Wenn uns das bewusst ist, Frieden mit Gott zu haben. Ja, der hat mit uns rebellischen Sündern einen Friedensvertrag gemacht, für den wir gar nichts tun mussten. Ja, Frieden. Das ist ein harmonisches Miteinander. Das ist nicht einfach nur, ja, wir greifen uns gegenseitig nicht an und wir werfen uns nichts vor, sondern das bedeutet Zusammenleben in einer festen, in einer sicheren Beziehung. Versöhnt zu leben, das ist eine große Entlastung. So lebt sich einfach viel, viel leichter. Ich muss nicht Angst haben, dass der andere sich morgen zurückzieht und sagt, nee, das war's, ich mache nicht mehr mit. Kannst mich mal, ich liebe dich nicht mehr. Das wird von Gottes Seite aus nicht passieren. Und das, finde ich, ist der Hammer. Und das ist reine Gnade, reine Menschenliebe von Gottes Seite aus. Einfach ein Geschenk. Diese Gnade, dass wir keine Angst vor ihm haben müssen, das ist Ausdruck seiner Liebe zu uns, die er uns so frei, so verschwenderisch gibt, wo er Heil und Leben mit reinlegt, was er uns schenkt. Gestern war ich in Rade vorm Wald zu einem Seminar für Gemeindeleute und da haben die ganz viele Snacks auf den Tisch gestellt und haben den Kaffeeautomat freigeschaltet. Und ich konnte jederzeit dahin gehen und mir umsonst einen Kaffee ziehen. Und ich dachte, ja, so ist Gott auch. Das ist wie so ein Snack- und Kaffeeautomat, wo ich einfach hingehen kann mich bedienen und er gibt es mir gerne. Ja, er gibt mir sein Wort, er gibt mir seine Liebe, seine Führung, seinen Schutz, sein Eingreifen in unser Leben. Alles so Segnungen, die wir in diesem Frieden und in dieser Gnade erfahren. Und dazu passt es auch gut, dass Paulus diese wunderbare Hoffnung erwähnt, die uns zu immer neuen Lobliedern anregt. Weil wir gerechtfertigt sind, wird Gott nicht nur davon absehen, uns zu bestrafen, macht nicht nur Frieden mit uns, sondern er gibt uns dann auch noch eine Belohnung obendrauf. Das ist unsere Hoffnung. Da kommt sogar noch mehr. Und dann dürfen wir uns rühmen für diese Zusage, dass wir in der Zukunft, dass wir die Zukunft in der ewigen Herrlichkeit bei Gott verbringen dürfen. Und ich weiß noch, als dieser sehr, sehr gläubige Freund, den ich am Anfang erwähnte, mir immer sagte, Christian, ich komme in den Himmel und du nicht. Ich fand das so arrogant, so brutal. Aber es war so, weil er war gläubig und bekehrt und ich zu dem Zeitpunkt nicht. Er wusste, dass er einmal die Ewigkeit bei Gott verbringen darf. Und ich weiß, das fällt so unheimlich schwer, sich das auszumalen. Für viele von uns ist das vielleicht weit weg. Ein anderer meint, er ist da vielleicht schon näher dran. Und trotzdem ist es schwer zu überlegen, ja, wie kann das denn sein und wie wird das sein? Aber wir haben jetzt zum Beispiel im biblischen Unterricht, haben wir durchgenommen, Leid, Not, Krankheit, Elend, Schmerz, Leid. Warum lässt Gott das zu? Da haben wir keine so richtige tolle Antwort drauf, außer dass wir wissen, die Welt ist auch seit dem Sündenfall eben diesem Bösen ausgesetzt, der Vergänglichkeit unterworfen. Und da hinein spricht Gott seinen Zuspruch. Es kommt ein neues Jerusalem vom Himmel herab. Es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde. Es wird kein Leid mehr sein, keine Tränen mehr, kein Schmerz mehr. Offenbarung 21, Vers 4. Wir haben das gelesen. Das sind die Zusagen, die Gott uns gibt. Wir werden bei ihm eine Heimat haben, ein geborgenes Zuhause haben, ein perfektes Zuhause, wie wir es uns eigentlich schon immer gewünscht haben. Und darauf können wir uns schon jetzt freuen und Loblieder darüber anstimmen. Also erinnern wir uns heute einfach mal, dass wir uns freuen dürfen über Frieden mit Gott. Das Geschenk seiner Gnade und auf die Hoffnung oder über die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Hört sich alles gut an. Und dann kommt dieser Vers 3. Der Vers 3 spricht auf einmal von einem ganz krassen Gegensatz. Wir sollen uns auch über Bedrängnis freuen. Und Bedrängnis ist auch wieder so ein Wort, was soll das bedeuten? Als wir dann auf der Autobahn nach Hause gefahren sind gestern, da haben wir Bedrängnis erlebt. Von einem, der hinter uns war und dem es nicht schnell genug ging auf der linken Spur. Wenn einer ganz dicht auffährt und dich bedrängt, dann merkst du auf einmal, das ist unangenehm. Das macht Angst, das ist gefährlich und das kann auch zu einem Unfall führen. Wir sollen uns rühmen für Verfolgung, für Anfechtung, für Not und Trübsal. Geht's noch, Paulus? Also zweiter Punkt, ich kann das hier gar nicht so gut. Zweiter Punkt, Freude in Bedrängnis, Fragezeichen. Ich habe ein Fragezeichen dran gemacht. Ich glaube, der Paulus hat geahnt, dass man nach den zwei Versen doch ein paar Fragen haben könnte. Denn wenn Gott es doch so gut mit uns meint, wenn wir Frieden mit ihm haben und wenn der Himmel auf uns wartet, warum müssen wir dann jetzt uns noch so arg quälen? Warum gibt es immer noch Leiden und Schmerzen, die ja zuweilen bis über die Grenzen des Erträglichen gehen? Haben wir da nicht allen Grund zum Klagen und uns zu beschweren? Ich wüsste jeden Tag genug Gründe dafür, das pausenlos zu machen. Und da sagt der Paulus, nein, mach das nicht. Er sagt ganz entschieden nein zu dauerhaften Beschweren und Klagen und Kopf in den Sand stecken. Da sagt er, nein, mach das nicht. Und man denkt, ja, Paulus, du kannst gut reden, dir geht's ja gut. Und dann gucken wir mal auf das Leben von dem Paulus und stellen fest, seit seiner Bekehrung hat er es überhaupt nicht gut. Seine eigenen Landsleute sind auf einmal seine Feinde. Und er geht rum und möchte das Evangelium von Jesus Christus verkünden. Und er wird angefeindet. Er wird inhaftiert. Er wird gefoltert. Er wird verjagt. Und es geht ihm letzten Endes an sein Leben. Also er weiß, Schwierigkeiten und Herausforderungen, die tauchen pausenlos auf. Er ist nicht einer, der wie ein Blinder von der Farbe redet, sondern er kennt das. Aber für den Glauben und für den Glaubenden sollen diese Schwierigkeiten und Herausforderungen nicht dauerhaft Grund zum Klagen sein. Paulus sagt, wir müssen es eher ummünzen in einen Grund zum Loben und Danken. Wie das? Wenn wir gerechtfertigt sind und Frieden mit Gott haben, dann rühmen wir uns nicht nur der zukünftigen Herrlichkeit, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Jawohl, der Bedrängnisse, der Leiden, der Nöte, der Sorgen und Probleme. Ich glaube, jeder von euch hat irgendwelche Probleme. Ich habe auch eine ganze Menge Probleme. Und ich komme von mir aus nicht auf die Idee, mich darüber zu freuen und mich darüber zu rühmen und hier vorne zu stehen und zu sagen, oh, ich habe so viele Probleme, schaut mich an, Probleme über Probleme, ist das nicht toll? Aber der Paulus sagt, diese Bedrängnis bringt Geduld. Wir müssen manches ganz geduldig einfach ertragen und müssen das durchstehen, müssen das annehmen, dass es uns auferlegt ist. Und mit Gottes Hilfe und vielleicht auch mit Hilfe der Geschwister um uns herum merken, dass diese Geduld Bewährung bringt. Was nützt ein Glaube, der nur bei Sonnenschein funktioniert, aber bei Regen auf einmal wegfließt? Diese Bedrängnisse und diese Geduld führt dazu, dass unser Glaube sich bewährt. Und diese Bewährung bringt Hoffnung. Wenn es uns immer gut gehen würde, wer würde sich auf den Himmel freuen? Diese Bedrängnisse zeigen uns, es ist wirklich sinnvoll, sich auf den Himmel zu freuen, weil da wird es uns besser gehen. Nochmal, Offenbarung 21, Vers 4. Dann hören diese Bedrängnisse auf. Dann hört das auf, dass wir Leid tragen, dass wir Schmerzen erdulden müssen, dass unser Glaube geprüft wird. Diese Bewährung macht unsere Hoffnung wichtiger und stärker und heller. Wir merken, wie toll das ist, was Gott uns im Himmel verspricht. Und diese Hoffnung, heißt es dann zum Schluss, lässt nicht zu Schanden werden. Wer die Bedrängnis im Glauben aus Gottes Hand nimmt, der fährt hier also, sie dienen eigentlich zur Befestigung der Hoffnung. Die machen die Hoffnung nur noch größer und wichtiger und uns zu einer größeren Hilfe. Die machen den Glauben letzten Endes stärker. Dazu sind diese Bedrängnisse da, den Glauben stärker zu machen und zu helfen, den Blick auf das eigentliche Ziel zu richten, nämlich es bei Gott gut zu haben. Und das ist eben keine billige Vertröstung, sondern das ist Realität, die wirklich auf uns wartet. Jesus selber hatte auch diese Hoffnung, ich werde, nachdem mein Job auf der Erde getan ist, werde ich zum Vater zurückkehren. Ich werde sitzen zur Rechten Gottes und von da werde ich Anbetung erfahren. Werde ich Ruhm und Herrlichkeit haben und werde ich zurückkommen und werde meine Schar einsammeln. Diese Hoffnung hatte Jesus, als er sagte, ja okay, ich gehe als kleines winziges Baby auf die Erde. Ich stehe das alles durch, was kommt, weil ich habe die Hoffnung, ich werde wieder oben in der Herrlichkeit sein. Jesus hatte die Hoffnung, zum Vater zurückzukehren und uns dadurch den Weg zu Gott zu ebnen. Diese Hoffnung zu schenken. Und das hat ihn angetrieben, ja, diesen Weg wirklich zu gehen. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Auch wieder ein komischer Ausdruck, aber das bedeutet nichts anderes als, wer im Glauben an der Hoffnung festhält, der wird am Ende nicht dumm dastehen. Der ist nicht verraten und verkauft. Lässt nicht zu Schanden werden, bedeutet, der wird nicht enttäuscht werden. Die Hoffnung ist nicht einfach nur ein Wort, das erst in der jenseitigen Welt Bedeutung gewinnt. Auch wenn unsere Hoffnung, der Gegenstand unserer Hoffnung, was Zukünftiges ist, dass wir bei Gott sein werden. Aber erleben kann ich die Hoffnung schon in der Gegenwart. Die Hoffnung gibt Kraft. Daher kommt ja auch der Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Solange du Hoffnung hast, hast du immer noch Kraft, weiterzumachen, dran zu bleiben, zu sagen, ich gebe nicht auf, sondern ich probiere es nochmal, ich mache weiter. Und unsere Hoffnung können uns weder Menschen noch ein blödes Virus noch irgendwelche andere Dinge nehmen. Unsere Hoffnung, das ist das Tolle, ist überhaupt nicht abhängig von äußeren Umständen. Die Welt kann da draußen zerfallen und böse sein und explodieren, wie sie will. Sie kann aber nicht unsere Hoffnung kaputt machen. Weil dass diese Hoffnung sich erfüllt, hängt nicht ab von äußeren Umständen. Und deshalb will die Hoffnung unser Alltagsbegleiter sein in guten und in schlechten Zeiten. Hoffen und beten, das sind immer gute christliche Tugenden. Das sollen wir nicht aufgeben. Also was Paulus sagt ist, Der Glaube wird fester. Der Himmel rückt irgendwie für uns wieder ein Stückchen näher. Die Bedrängnisse, ja, die können vieles erschweren, aber die sollen uns niemals die Hoffnung nehmen. Erinnert euch an Paulus, erinnert euch an Jesus. Und jetzt sagt er, das alles, weil der Heilige Geist in unseren Herzen am Werk ist und uns die Liebe Gottes gerade in der Bedrängnis gewiss macht, dass er da ist. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, heißt es in Vers 5. Und die Begründung ist, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Das ist kein Imperativ. Die Liebe Gottes ist ausgegossen, jetzt liebe alle Menschen. Gibt bestimmt Stellen, die uns dazu auffordern, unseren Nächsten zu lieben, unseren Feind zu lieben, aber hier nicht. Hier geht es um eine Vergewisserung. Wir müssen das erstmal verstehen, wir müssen das erstmal annehmen und uns erstmal bewusst machen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und der Beweis ist der Heilige Geist, der uns gegeben ist. Wie können wir denn wissen, dass es so ist, dass die Liebe wirklich da ist? Und da sagt es der Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch keinen Bock hatten auf Gott, als wir mit dem gar nichts anfangen konnten, als wir unser eigenes Leben leben wollten, als wir unser eigenes Ding machen wollten und Sünde um Sünde aufgehäuft haben. Da hat Jesus gesagt, der geht in die Irre. Die geht in die Irre. Die geht einen falschen Weg, aber ich habe trotzdem lieb. Ich will dir zurechthelfen, ich will dem zurechthelfen. Und ich komme auf die Erde und sterbe auch für dich und für dich, obwohl du Sünder bist, obwohl du nichts vorweisen kannst, kein Verdienst, gar nichts. Gottes Liebe trägt uns durch. Was ist der ultimative Liebesbeweis Gottes? Dass du gesegnet bist, dass es dir immer gut geht, dass du ein Haus haben darfst, dass du ein schönes Auto haben darfst, dass du einen guten Job hast, dass du schon lange nicht mehr krank warst, dass du liebe Kinder hast, dass du tollen Urlaub machen kannst, dass du in einem schönen Dorf wie Lützelinden leben darfst mit Anbindung an Gießen, an Autobahn, in Mittelhessen. Besser kann man es nicht haben in Deutschland eigentlich. Ne? Ja gut, das Wetter könnte manchmal besser sein hier. Was beweist dir, dass Gott dich lieb hat? Dass du einen tollen Partner hast, tolle Freunde, dass Jesus für dich gestorben ist. Das beweist, dass Gott dich lieb hat. Dass Jesus für dich gestorben ist. Und damit wir das begreifen, dass er das für uns getan hat, für jeden Einzelnen, dafür lässt er seine Liebe in unser Herz strömen. Und wir denken dann so, oh Herz, wenn mein Herz doch so überfließen würde von Liebe, dann müsste ich doch so ganz viele Gefühle und Emotionen haben. Aber da haben wir einen kleinen Denkfehler, weil für den antiken Menschen ist das Herz nicht der Sitz von Emotionen und Gefühlen, wie wir das meistens so sehen. Ne? Wenn wir ein Herzchen malen, dann ist das so eben die rausfließende Liebe. Aber für diesen antiken Menschen war der Herz, der Sitz so der Schaltzentrale des Willens und des Verstandes. Mehr so, er sah das Herz mehr so ganzheitlich. Das steht fürs ganze Wesen. Und das bedeutet also erstmal, Gott ist zu dir gekommen. Gott zieht bei dir ein. Wenn wir an anderen Stellen im Neuen Testament lesen von ist ausgegossen, wenn das Wort in der Form auftaucht, ist ausgegossen, ist immer vom Heiligen Geist die Rede. Er ist ausgegossen. Und wenn es hier heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen, dann heißt das, Gott selber ist in uns eingezogen. In Form des Heiligen Geistes. Also das ist eine ganz krasse Erkenntnis. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Es geht da nicht in erster Linie um ein Gefühl, um eine Emotion, um irgendwas, was uns zu Tränen rühren soll oder muss oder was uns fröhlich macht sofort, sondern es geht erstmal um diese Erkenntnis. Das ist eine Aussage zum Durchhalten. Gott ist da, er geht mit uns und er verlässt uns nicht. Und dass wir den Heiligen Geist haben, das schenkt uns Gewissheit, dass Gott uns lieb hat, dass er mit uns ist und dass wir eigentlich mit allem ausgerüstet sind, was wir brauchen, um durchhalten zu können. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Er nimmt Wohnung in uns. Wir sind nicht erst bei Gott, wenn wir im Himmel sind, sondern Gott ist jetzt schon bei uns. Wir waren Feinde Gottes, schreibt Paulus. Und wir hätten eigentlich seinen Zorn verdient. Und dieser Zorn, der wäre wesentlich schlimmer als alles Leiden, was wir in der Welt ertragen und erdulden müssen. Weil das wäre ewige Trennung von Gott, wenn sein Zorn auf uns bliebe. Ewige Trennung. Aber es geht nicht um Zorn. Gott möchte ja eigentlich gar nicht bestrafen. Und auch bei Leid geht es nicht darum, dass wir bestraft werden. Ja, wenn manchmal Leute so sagen, was hat Gott mir angetan, dass ich das ertragen muss? Umgekehrt, was habe ich Gott angetan, dass ich das ertragen muss? Vielleicht gar nichts. Es ist einfach ein Fehler, wenn wir das immer gleich in Verbindung bringen. Gott würde uns bestrafen wollen mit irgendwelchen negativen Ereignissen. Hier wird gesagt, Gott hat doch schon längst seine Liebe erwiesen, als du noch Sünder warst, warst du Gott so unendlich wichtig, dass er für dich gestorben ist. Und damit du das begreifen kannst, damit du das verstehen kannst, offenbart er dir das und gibt dir den Heiligen Geist, der das in dir Gestalt annehmen lässt. Ja, diese Erkenntnis, Jesus stirbt für Sünder und du erhältst als Siegel, als Pfand den Heiligen Geist. Leid und Bedrängnis sollen nicht die Oberhand haben in unserem Leben, sollen uns nicht demotivieren. Schwere Zeiten durchzustehen, geduldig, das fällt niemandem leicht. Und Klagen ist auch erlaubt. Aber den Glauben an Gottes Liebe und Geduld mit uns dürfen wir deswegen nicht aufgeben. Das wäre ein Fehler. Und diese Liebe, ja, die ausgegossen in unser Herz ist, in unser Herz, die dürfen wir nicht einfach so romantisch verbrämt irgendwie nehmen. Ja, die Liebe, die will uns immer Hilfe leisten, die bringt uns Gaben und die will uns dienen. Die muss uns irgendwie nützlich sein. Das Erste, was die Liebe will, ist, dass sie Einheit stiftet zwischen uns und Gott. Das ist das Erste und Wichtigste, was sie möchte, dass wir uns persönlich mit Gott verbinden. Deshalb kommt seine Liebe in unser Herz, dass wir merken, er verbindet sich mit uns und wir möchten das zu ihm. Gott liebt uns wirklich und er schenkt uns neben dem Glauben auch die Hoffnung. Und zur Bestätigung gibt er uns den Heiligen Geist. Und ich frage einfach mal so in die Runde jetzt, ist das dein Zeugnis, wenn dich jemand fragt und sagt, du bist Christ, was bedeutet das? Dann sagst du, ja, ich glaube an Jesus. Dann sagst du vielleicht, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Aber sagst du auch dazu, ich glaube an Gott und ich habe Hoffnung. Weil das ist das, was Paulus hier uns so ganz besonders herausheben will. Wir haben den Glauben, dass wir bei Gott gerettet sind. Aber was heißt das letzten Endes? Das heißt, wir haben auch die Hoffnung, bei ihm angenommen zu sein, dass er jetzt schon mit uns ist und dass das bis in die Ewigkeit durchträgt, egal was kommt. Er schreibt das an die Römer. Wir wissen, was es nachher für eine Christenverfolgung in Rom gegeben hat. Wir brauchen Ermutigung. Nur weil wir hier im Westen leben, wie die Maden im Speck, heißt das nicht, dass es immer so bleiben wird. Der Glaube beinhaltet nicht nur, dass Jesus für uns gestorben ist, sondern dass er uns eine Hoffnung erworben hat, eine Hoffnung, die uns durchträgt. Und daran erinnern wir uns heute neu. Und dafür ist die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz. Für diese Vergewisserung, dafür schenkt Gott uns Glaube, Hoffnung und Liebe. Und auch wenn wir diese Vollendung noch nicht erreicht haben, die wir im Himmelreich einmal haben werden, dann müssen Bedrängnisse und Beschwernisse dieses Leben uns nicht von unserem Glauben abbringen. Und nicht von unserem Gotteslob abbringen. Der Jürgen hat mich ja gefragt, über was predigst du heute? Und meistens darf man dann auch einen Liedvorschlag machen. Und dann habe ich gesagt, dieses Lied in dir ist Freude in allem Leide. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht klingelt es da bei euch. Das hat die Melodie von einem fröhlichen Tanzlied. Das war ursprünglich ein weltliches Lied, dem Gott Amor gewidmet. Wozu man schön bechern und tanzen konnte. Und dann ist also jemand hingegangen und hat da einen christlichen Text drauf gemacht. In dir ist Freude, in allem Leide. Und wann ist das getextet worden? 1598. Und das war eine wesentlich dunklere Zeit, als wir das heute hier in Deutschland erleben. Wir haben auch viel Bedrängnis und Beschwernisse und viel Grund zum Unzufriedensein. Aber ich glaube, 1598 sah es noch ein bisschen anders aus. Und wenn da einer hingeht und nimmt so ein Lied und tanzt dazu, in dir ist Freude, in allem Leide, das beeindruckt mich. Da denke ich, der ist 10 Schritte weiter gewesen im Glauben, als ich das heute bin. Und deshalb wollen wir dieses Lied nachher mal singen und mal darauf achten, was der in diesem Leid alles erlebt und erfahren hat, was ihm wichtig geworden ist. Also Gottes Liebe steht uns immer zur Seite, die trägt uns durch und dessen sollen wir uns bewusst sein, dass wir über Ausdauer und Bewährung, auch in schweren Zeiten, die wir durchleiden müssen, die Hoffnung bewahren können. Dass Gottes Liebe ausgegossen ist in unser Herz, heißt nicht als erstes, lauf los, streng dich an und lieb jetzt alle Menschen. Das können wir nicht. Auf die Idee und kommen wir nur, wenn wir erst begreifen, wie sehr Gott daran gelegen ist, dass wir verstehen, dass er uns liebt und dass er für uns gestorben ist und dass er jetzt in uns leben will. Und dann kommen vielleicht die nächsten Schritte. Aber dass wir diese Liebe Gottes in uns tragen, ist erstmal dafür da, dass wir leben können, dass wir auf ihn schauen können und mit seiner Hilfe alles durchstehen können. Paulus sagt in 2. Korinther 6, Vers 10, uns wird Leid zugefügt, doch wir sind jederzeit fröhlich. Also er schreibt das nicht nur an die Römer, er schreibt es auch an die Korinther. Uns wird Leid zugefügt, doch wir sind jederzeit fröhlich. In dir ist Freude in allem Leide. Leid gehört zum Leben, aber wer nur auf sein Leid sieht, der hat kein Leben mehr. Da wir wissen, dass unsere Hoffnung nicht enttäuscht wird, sondern in der Ewigkeit reich belohnt wird, hoffe ich, dass euch diese Worte heute in eurem Glauben gestärkt haben, neu erfüllt haben und euch Kraft und Mut geben, die nächste anstrengende Woche mit Jesu Hilfe gut zu überstehen. Gott segne euch.